Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist so schön, dass wir uns versammeln dürfen unter Gottes Wort. Und wir müssen eins wissen, wir sind abhängig von unserem himmlischen Vater. Jeden Tag, nicht nur am Sonntag, aber Tag für Tag, vom Montag bis am Sonntag. Und ich habe nicht recht gewusst, was soll ich heute euch predigen. Es ist ja allmählich die letzte Botschaft, die ich euch hier in Bern weitergeben darf. Und eigentlich waren wir dran gewesen im Jakobus. Und trotzdem habe ich mir die Predigt ein anderes Thema aufs Herz bekommen. Und ich möchte euch einen Gruß und ein Gebet vom Apostel Paulus weitergeben, und das werden wir lesen im Philipperbrief. Aber bevor dass wir einsteigen in die Predigt, möchte ich gerne ein Gebet mit uns sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, danken, dass wir uns heute versammeln dürfen unter dein Wort. Dein Wort, das Geist und Leben ist. Dein Wort, das Kraft ist, das uns verändern will, immer mehr zu dir hin. Dein Wort, das uns erfreuen will, dein Wort, das uns Mut machen will, und dein Wort, das uns durchtragen will, bis wir einmal bei dir sind. Danke dir von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass du den Gottesdienst aussegnen. Schenk du mir Vollmacht in deinem Wort, dass dein Wort, das du mir auf die Lippen tust, geben, dass das darf sein, für deinen Namen zu verherrlichen. Und schenkt uns offene Herzen, dass wir sehen können, die Wunder aus deinem Wort. Wir loben, wir preisen deinen heiligen Namen. Amen. Eine Gemeinde besteht aus gläubigen, wiedergeborenen Christen. Alle haben unterschiedliche Gaben und sie bringen sich ein in die Gemeinde. Und wenn man jetzt den Kontext nimmt von euch hier in der Gemeinde Bern, gibt es so verschiedene Dienste, die ausgerichtet werden müssen. Zum Beispiel der Musikdienst, und ich denke jetzt gerade an Annelies, vielen herzlichen Dank. Sie macht das ohne Noten. Also das verblüfft mich immer wieder. Oder der schönen Blumenschmuck oder alle anderen Arbeiten, die getan werden im Hintergrund. Sonntagsschuldienst, es gibt Aufstelldienst, so viele Dienste. Und jedes braucht das andere in einer Gemeinde. Wir sind darauf angewiesen, aufeinander. Es geht nicht als Solo-Christ, es geht nicht alleine. Und so war es auch bei der Gemeinde in Philippi. Sie war eine Vorzeigegemeinde. Die Christen waren ein großes Zeugnis für ihr Umfeld, dort in Philippi bei der römischen Kolonie. Sie war eigentlich schon eine, ja fast zu sagen, eine perfekte Gemeinde. Und dennoch stand die Gemeinde in Gefahr, dass ihre Einheit der Liebe auseinanderging. Man merkte etliche Risse in diese Einheit. Und der Apostel Paulus schrieb diesen Brief ungefähr 10 bis 12 Jahre später, als diese Gemeinde gegründet wurde, schrieb er ihnen diesen Brief. Und wenn man schon etliche Jahre auf den Buckel hat, kommt so eine gewisse Routine in das Leben einer Gemeinde hinein. Das sage ich auch mir und das ist für alle wichtig zu wissen. Und wenn eine gewisse Routine da ist, da wird es gefährlich, denn es wird zur Normalität. Ja, diesen Sonntag hat Florian, nächsten Sonntag jemand anders, man häkelt das ab und man sieht sich wieder Sonntag. Und dennoch musste der Apostel Paulus diese Gemeinde ermahnen. Und er ermahnte diese Gemeinde, weil es schlichen so ganz schleichend hinein falsche Lehrer. Das waren Judaisten, die kamen in die christlichen Gemeinden und sagten, hey, ihr müsst beschneiden sein, um gerettet zu werden. Und Paulus braucht da scharfe Worte im Philipper 3, Vers 2. Also Philipper 3, Vers 2 schon. Habt Acht auf die Hunde. Habt Acht auf die böse Arbeiter. Habt Acht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Jesus Christus rühmen und nicht im Fleisch vertrauen. Denn die Juden, die sagten zu den Heiden, ihr seid Hunde, weil ihr nicht Juden seid. Und Paulus dreht der Spieß um und sagt, habt Acht auf diesen Juden, die sagen, man muss durch Gesetze machen, um gerettet zu werden. Und dann waren noch zwei gewisse Frauen. Und Paulus kannte die gut. Denn sie waren seit der Gründung dabei und er nennt sie bei Namen. Und er sagt in Philipper 4, Vers 2, ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und um das geht's in der Gemeinde, eines Sinnes zu sein im Herrn. Im Herrn eines Sinnes zu sein. Und Paulus, er war im Gefängnis in Rom, als er der Philipperbrief schrieb. Er schrieb die sogenannten Gefängnisbriefe. Es waren vier Briefe, der Philipperbrief, der Kolosserbrief, der Epheserbrief und der Brief an Philemon. Und Paulus hatte ein ganzes spezielles Pendant zu dieser Gemeinde. Und dieser Philipperbrief, der hat ganz einen großen, tiefen Inhalt. Groß meine ich mit viel, viel Wörtern, die immer wieder vorkommen. Der Philipperbrief ist ein Brief, wer kann mir sagen, was kommt viel vor im Philipperbrief? Freude. Was kommt sonst noch vor? Ermahnung nicht wortwörtlich, aber ja, Paulus ermahnt. Es kommt vor zum Beispiel Friede, wir werden das anschauen. Liebe, das Evangelium kommt ganz viel vor. Und was erstaunlich ist, in diesem Brief spricht Paulus von 6-mal kommt es vor, von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und der Apostel war ein treuer Beter, der mit Leidenschaft für seine Gemeinde in Philippi betet. Und so lautet die Überschrift meiner heutigen Predigt, die Praxis eines leidenschaftlichen Beters. Die Praxis eines leidenschaftlichen Beters. Und ich möchte dazu einige Verse lesen aus Philipper 1, Vers 1 bis 11. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie gern mit aufschlagen. Philipper 1 von Vers 1 bis 11. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meinen Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allen Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Ansturm seid, bis auf den Tag Jesu Christi, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Soweit Gottes Wort. Bevor wir in das Gebet des Paulus einsteigen, möchte ich gerne ein bisschen innehalten auf das Grußwort von Vers 1 und 2. Und eigentlich würde das eine ganze Predigt ausfüllen, das Grußwort von Paulus. Es hat so einen großen, tiefen Reichtum. Denn wir haben hier gelesen, Vers 1, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christi Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Vielleicht eine kleine Anmerkung. Timotheus war der engste Mitarbeiter des Paulus. Er stand verbunden Seite an Seite. Ja, es war fast wie ein Vater-Sohn-Beziehung. Und er stand Paulus bei bis zu seinem Tod. Und Paulus widmet an Timotheus zwei Briefe. Und im 1. Timotheus 1, Vers 1 lesen wir, an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Das war ein Mann des Glaubens. Und Paulus und Timotheus bezeichnet sich als Knechte des Herrn. Ein Knecht des Herrn. Das waren ganz besondere Menschen. Schon im Alten Testament wurde Abraham als Knecht des Herrn genannt. Oder Mose oder dann später der König David. Besondere Menschen, ausgesandt von Gott. Knecht des Herrn. Ein Knecht des Herrn ist jemand, der Gottes Wille tut und sich seinem Herrn unterwirft. Ein Knecht des Herrn drückt Gehorsam aus, der mit Freude und Hingabe in Treue seinem Herrn verbunden sind. Ein Knecht des Herrn. Sie waren gehorsam bis zum Tod. Sie liebten das Evangelium mehr, denn die Freiheit. Knecht des Herrn. Und da sagt auch Paulus, er schreibt an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufseher und Diakonen. Diesen Brief galt an alle Gläubigen in Philippi. An die Gemeindeglieder, an die Ältesten, an die Diakone, an alle Gläubigen. Und Paulus erinnerte sie daran, dass sie Heilige sind. Heilige sind diejenigen, die mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi vereinigt sind. Wenn du heute Morgen ein Gotteskind bist, darfst du wissen, du bist ein Heiliger, du bist eine Heilige. Denn unser Vater im Himmel sieht dir durch Jesus Christus als heilig. Schon darüber nachgedacht, heute, vielleicht heute Morgen, schon darüber gedankt, dass wir Heilige sind in Jesus Christus. Wenn wir Abschied nehmen müssen von dieser Erde, dürfen wir bei Jesus sein, weil wir heilig sind. Und dann im Vers 2, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und da möchte ich fragen, ist jemand mächtig in der griechischen Sprache? Ich nicht unbedingt, aber es gibt so Nuancen, denn in der Antike wurden Briefe geschrieben, in denen die meisten Grußformen mit einem Chara oder Charain versehen wurden. Das ist ein griechisches Verb, das so viel bedeutet wie Freue oder Freude dir. Zum Beispiel wurde kurz geschrieben, Claudius an Antonius, Freude über dir. Und Paulus, er sendet seiner Gemeinde ganz ein anderes Grußwort. Nicht nur den Philippern, aber fast in allen seinen Briefen sendet er ein anderes Grußwort, nämlich Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, was bedeutet denn Gnade? Gnade bedeutet, weil Gott Liebe ist und uns so sehr lieb hat, dass er uns errettet hat. Weil wir nur errettet sind, haben wir Friede mit Gott. Welch herrlicher Gedanke. Ja, warum wünscht Paulus Gnade und Friede im Präsent? Warum wünscht er das? Wir sind ja Kinder Gottes, wir sind doch einmal erlöst und ein Häkchen, ist doch alles prima. Gläubige sind abhängig von der Gnade Gottes, weil sie noch nicht vollkommen sind. Weil wir noch nicht ans Ziel gelangt sind, weil wir noch eine sündhafte Natur in uns haben, brauchen wir Gottes Gnade jeden Tag. Gnade ist Leben und bringt Wachstum. Gnade und Friede. Friede ist die Folge von Gottes Gnade. Oder anders ausgedrückt, Gnade bringt Friede. Und in Philipper 4, Vers 7 schreibt hier Paulus: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Weil du in Christus Jesus bist, hast du Frieden mit Gott und er wird dich bewahren, er wird dich durchtragen bis ans Ziel. Gnade und Friede. Und Paulus wünscht seinen Empfängern Gnade und Friede. Es ist keine billige Gnade, sondern die kräftige, veränderte Gnade Gottes, die unser Herz verändern will. Und je mehr wir in der Gnade Gottes wachsen, desto stärker herrscht der Friede Gottes in uns. Weil wir mit Christus vereint sind, bewahrt er uns mit seinem Frieden. Und dieser Vers 2 ist so wunderbar und das wünscht der Apostel Paulus und das dürfen wir uns immer wieder wünschen. Gnade und Frieden in unserem Herrn Jesus Christus. Jemand, der Gottes Gnade erfährt, wird zu einem Friedenstifter. Er kann sein Recht fahren lassen um des Friedens willen. Und es gibt nichts Schöneres, wenn der Friede Gottes in einer Gemeinde unter Gläubigen herrscht. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, Gnade und Frieden. Und deswegen ist es so schön, liebe Geschwister, ich möchte euch das mitgeben, euch gegenseitig Gnade und Frieden zu wünschen. Das ist der schönste Gruß. Es gibt keinen schöneren. Gnade und Frieden über dich durch Jesus Christus. Nun beginnt Paulus das Dankesgebet an ab Vers 3. Und das möchten wir ein bisschen tiefer hineinschauen. Im Gebet des Paulus wollen wir drei Merkmale zusammen anschauen und herausnehmen. Und drei Merkmale, die wichtig sind für unser Gebetsleben. Das erste Merkmal, ein leidenschaftlicher Beter dankt Gott für seine Geschwister. Vers 3 bis 6. Vers 3, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meinem Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Trotz seiner Umstände, Paulus war in Rom im Gefängnis. Er wusste nicht, ob er noch mal Leben hinauskam. Er wusste es nicht. Der Entscheid war beim Kaiser, nicht bei Paulus. Aber er dankte Gott für seine Geschwister. In allen seinen Umständen, in der Gefangenschaft, dankte er Gott für seine Geschwister. Er hatte Grund, Gott zu danken. Ich kann jetzt nicht den ganzen Kontext nehmen, weil wir lesen das in der Apostelgeschichte 16, wie Gott wirkte unter den Philippern. Ja, da war ja, Paulus war üblicherweise, ging er immer in Synagoge und dort war keine Synagoge, weil es hatte fast keine Menschen. Für eine Synagoge zu betreiben, braucht es 11 Männer und die waren nicht vorhanden. Also ging Paulus an einem Fluss und dort trafen sich auch Frauen und sie beteten. Und da war eine Frau namens Lydia, das war eine Purpurhändlerin, eine sehr vermögende Frau. Und diese Frau bekehrte sich samt seinem Haus. Und da war doch noch die Magd mit dem Wahrsagergeist, die befreit wurde. Der Geist fuhr aus dieser Frau und sie wurde gläubig. Folgedessen kam Paulus und Silas ins Gefängnis. Ja, da war doch noch der Kerkermeister. Wir erinnern uns an dieses Erdbeben. Ja, die Türe wurden geöffnet und der Kerkermeister wurde sich das Leben nehmen, der er wusste, wenn die Gefangenen fliehen, da komme ich dran und werde einen Kopf kürzer gemacht. Und Paulus hat gesagt, nein, wir sind alle hier, stecke dein Schwert in die Scheide und folge davon. Ja, sie wurden vorgängig noch geschlagen. Folge davon. Der Kerkermeister lädt diese zwei Brüder ein in ihr Haus. Er lässt sich taufen, er und sein Haus. Und so entstand diese Gemeinde. Eine fröhliche, lebendige und dienende Gemeinde. Und er sagt hier im Vers 5, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, also vom ersten Tag, als ich bei euch war, bis jetzt, wo ich im Gefängnis bin, habt ihr Gemeinschaft mit mir und ich mit euch. Da war so eine Verbundenheit hier. Da war so eine Liebe hier. Und Paulus dankte Gott und tat Fürbitte für die Gläubigen in Philippi. Denn seit ihrer Bekehrung waren sie eng verbunden mit Paulus, sei es in seinem Dienst bei der Verkündigung des Evangeliums oder im Gefängnis in seiner Leiden. Sie unterstützten ihn im Gebet, aber die Philipper unterstützten ihn noch freudig im Geldgeben, im Geldspenden. Und ich möchte da eine kleine Türe öffnen, weil es finde ich noch sehr interessant. In Philipper 4, Vers 15 lesen wir nämlich, dass Paulus auch hier dankt. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnis gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Auch hier wieder die Frucht auf Griechisch, dass euer Gewinn ausfalle auf eure Rechnung. Ihre Gaben, welche die Philipper für das Reich Gottes einsetzten, bewirkten ewige Dividenden auf ihren geistlichen Konten. Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 20, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Ja, wir haben vielleicht gehört, die Zinspolitik letzte Woche, jetzt gibt es wieder 0,0 Zins, plötzlich geht es wieder ins Minus. Ja, und wenn man über Geld spricht, ist das immer so ein heikles Thema. Aber weißt du, oder sind wir uns gewiss, dass aller unser Besitz Gott gehört. Jetzt kann man sagen, ja Herr, sorry, ich habe es selbst verdient. Aber wer gibt dir die Gelegenheit, Geld zu verdienen? Wer macht, dass du gut arbeiten kannst? Wer gibt dir die Intelligenz? Es ist nur Gott, es ist unser Schöpfer. Wir müssen gut unser Besitz einteilen. Da bin ich wirklich einverstanden. Da bin ich sehr auch dafür. Aber da geht es um die Unterstützung im Gebet, aber auch um die Unterstützung für den Dienst Gottes. Etwas zu geben für das Reich Gottes. Und ich möchte uns ermutigen, aufs Himmelskonto zu investieren. Denn es heißt in 2. Korinther 9, Vers 7, ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. Paulus schreibt weiter in seinem Dankgebet, Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch wird vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Wenn Gott sein Werk der Errettung in einem Menschen beginnt, wird er sein Werk vollenden, bis er beim Herrn Jesus sein wird. Unsere Lösung durch Jesus Christus besteht nämlich aus einem dreifachen Werk. Erstens, dem Werk Gottes für unsere Errettung. Ja, allein aus Gnade sind wir errettet. Wir konnten nichts dazu tun. Wir sind allein aus Gnade sind wir errettet worden, weil Gott Liebe ist, weil Gott uns gezogen hat. Aus Gnade, es ist sein Werk. Zweitens, den Werk Gottes in uns zu unserer Heiligung. Der Heilige Geist möchte in unserem Leben immer mehr Wohnung einnehmen. Geistliches Wachstum hat damit zu tun, dass Gott an uns, in uns wirken will, bis wir bei ihm sein werden. Das Werk Gottes in uns zu unserer Heiligung. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, dem Werk Gottes durch uns zum Dienst, zur Evangelisation. Was heißt Evangelisation? Jesus Christus ist Sieger und lebt. Das ist die Botschaft, die Siegesbotschaft in einer Person, die erlöst ist. Jesus Christus ist Sieger und lebt. Wir haben Jesus in uns. Jesus hat uns frei gemacht und das ist die schönste, die beste Botschaft, die wir haben in unserem Leben, nicht wahr? Und diese Botschaft, behalten wir die für uns? Nein, wir sollen die weitergeben. Was sagt Jesus Christus, bevor er auffuhr gen Himmel in Markus 16, Vers 15? Wer weiß das? Was sagte Jesus? Ganz genau, gehet hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Und ich möchte euch so ermutigen, liebe Gemeinde, es ist so schön, dass ihr auch einmal im Monat auf die Straße geht, um die Botschaft des Evangeliums weiterzugeben mit einem kleinen Traktat. Aber auch im tagtäglichen Leben. Die Leute wissen, die müssen wissen, dass Jesus Christus für sie gestorben ist. Dem Werk Gottes durch uns. Zum Dienst. Das ist die wahre Grundlage für eine fröhliche christliche Gemeinschaft unter Geschwister, das Gott ehrt. Und es ist mir bewusst, ich habe schon ein paar Mal von Doris Spira, unsere liebe Schwester, die ja beim Herrn sein darf, als Vorbild gehabt habe. Sie war eine Evangelistin. Ob im Zug oder draußen bei einem Klavier. Sie verbreitete die Botschaft von Jesus Christus an alle Welt. Sie betete viel. Sie machte viel Besuche. Auch wenn sie, ja, sie hatte nicht so viel Geld, sie war eigentlich mittellos, aber immer hatte sie ein Präsentli, ein Schokolade oder ein kleines Kalenderchen. Wir haben immer noch zu Hause ein kleines Kalenderchen, das wir jeden Tag, gibt es ein neuer Spruch und das erfreut uns jeden Tag. Und das ist von unserer lieben Schwester Doris. Aber sie war auch besorgt um das Seelenheil anderer Menschen. Und besonders in der Gemeinde. Sie war besorgt. Sie sagte nicht nur Hallo und Adieu, sondern sie war besorgt. Hey, wie geht's dir? Wie geht's dir in deinem Alltagsleben? Sie war besorgt für die Geschwister. Und ich glaube, das ist die wichtige Botschaft, das Evangelium in uns soll uns antreiben, besorgt zu sein um deinen Mitbruder, um deine Mitschwester. Bete ich regelmäßig für meine Geschwister, die in die Gemeinde kommen? Danke ich Gott dafür, dass ich sie haben darf. Danke ich Gott für die Geschwister, die ich haben darf in der Gemeinde. Danke ich für die Ältesten. Danke ich für Erich. Er bereitet wieder die Bibel und Gebetsstunde vor. Ja, das ist doch selbstverständlich. Nein, beten wir und danken wir für ihn. Danken wir für alle, die da mithelfen in der Gemeinde. Danken wir für den Chor, danken wir für alle Geschwister. Es ist so tragend, dies zu wissen. Und wünschst du deinen Geschwistern Gnade und Friede? Es ist so wunderbar, dies zu tun. Und ich möchte das euch wirklich gerne weitergeben. Kommen wir zum zweiten Merkmal des Gebets des Apostels. Ein leidenschaftlicher Beter ist verbunden in Liebe zu seiner Geschwistern. Und graben wir noch ein bisschen tiefer in Vers 7 und Vers 8 des Philipperbriefes, Kapitel 1, Vers 7. Es ist nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, dir alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Paulus gedenkt an seiner Gemeinde vor Gott. Das Evangelium hat die Gemeinde ergriffen. Sie waren gegenseitig so einverleibt. So hat der gefangene Apostel zu den Geschwistern in Philippi eine enge Beziehung und eine große Sehnsucht. Auch wo er in Rom war, im Gefängnis, hatte er eine tiefe Sehnsucht, sie wiederzusehen. Und er wusste aber, dass Gott, der das Werk an ihnen angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf seinen Tag. Christliche Liebe ist das Band, das verbindet. Liebe ist der Beweis für die Errettung. Und so wussten sie, die Liebe Jesu Christi in uns, das verbindet. Auch wenn große Distanzen hier waren, von Rom bis nach Mazedonien, dort in der Hauptstadt Philippi, das verbindet die Liebe Jesu Christi in jedem Einzelnen, wo gläubig ist. 1. Johannes 3, Vers 14 heißt es, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Ja, Liebe ist das geistliche Schmieröl, das die Maschine des Lebens reibungslos laufen lässt. Es ist das geistliche Schmieröl. Und das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, verbindet Geschwister zusammen. Auch, wie gesagt, wenn Bedrängnis und Nöten da sind. Es verbindet, es erlöscht niemals. In allen seinen Umständen verteidigte und bekräftigte er das Evangelium. Und die Philipper taten dasselbe. Sie verteidigten und bekräftigten das Evangelium. Wie herrlich! Was heißt eigentlich Verteidigung, wenn der Apostel Paulus schreibt in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums? Verteidigung heißt, es ist Apologetik. Das ist die rationale Verteidigung meines Glaubens. Und die Philipper waren bei der Verteidigung des Evangeliums dabei. Sie waren vorbildlich. Sie ließen sich nicht einschüchtern. Sie verteidigten das Evangelium in Lauterkeit und Wahrheit. Und dann sagt der Apostel Paulus hier bei der Bekräftigung des Evangeliums. Was heißt das, die Bekräftigung des Evangeliums? Das bedeutet das Evangelium in mir, das Evangelium in uns. Mein Leben ist von Christus geprägt. Das Evangelium Gottes ist Dynamit, der mein ganzes Leben verändert. Die Leute sehen die an mir, sehen die an dir, dass du gläubig wiedergeboren bist. Sehen sie da an dir, dass du das Evangelium in dir hast? Wohl uns, wenn wir durch Gottes Liebe völlig durchdrängt sind. Vers 8, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Ja, wir haben vorher gehört und gesprochen, Paulus war wirklich von der Liebe Jesu Christi durchdrängt. Er schreibt den Römer in Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Woran erkennen wir, dass wir wahrhaftig mit anderen Christen in Liebe verbunden sind? Zum einen erkennen wir, dass wir besorgt sind um unsere Geschwister, um für sie sorgen. Und ein weiterer Beweis christlicher Liebe ist die Bereitschaft, anderen zu vergeben, weil Christi Liebe in uns wohnt. Ja, der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 4, Vers 8, 1. Petrus 4, Vers 8, vor allem habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge der Sünden zudecken. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ich habe ihm vergeben, aber ich kann es niemals vergessen. Habt ihr das auch schon gehört? Unser Leben soll verbunden sein zu unseren Geschwistern, weil wir Christus in unseren Herzen haben. Weil Jesus Christus so viele Sünden vergeben hat, soll die Liebe Jesu vergeben sein, seelsorgerlich sein und fürsorglich sein, weil Jesus in uns wohnt. Habe ich meinen Bruder, meiner Schwester bedingungslos vergeben? Oder sollte ich dringend meine Sünde bekennen von einem Bruder vor einer Schwester? Vielleicht wäre das mal nötig, aber es ist so viel härter, jemand um Vergebung zu bitten. Warum? Weil der Stolz so schnell und so groß in unserem Leben sein könnte. Aber die Liebe Gottes überwindet den Stolz. Stehe ich helfend und fürsorglich zur Seite mit den Geschwistern, welcher Ermutigung, Trost und Seelsorge benötigen. Wünschst du deinem Bruder und deiner Schwester Gnade und Friede in unserem Herrn Jesus Christus? Und nun kommen wir zum letzten Merkmal. Dieses wunderbare Gebet des Apostel Paulus. Ein leidenschaftlicher Beter hat ein tiefes Verlangen für seine Geschwister. Vers 9. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allen Urteilsvermögen, damit ihr prüft könnt, worauf es ankommt. oder damit ihr prüfen könnt, was das Beste ist, anders übersetzt, so dass ihr lauter und ohne Ausstoß seid bis auf den Tag des Christus. Und Paulus tiefster Wunsch für seine Geschwister, dass sie in der Erkenntnis und in der Liebe Jesu wachsen, damit sie prüfen, damit sie ganz klar sehen können. Also in meinem Alter, ich sehe ein bisschen unscharf, aber wenn ich diese Brille aufsetze, wow, da sehe ich wirklich viel, viel schärfer. Und das ist das Gebet des Paulus, damit man scharf sehen kann. Damit man prüfen kann, was ist das Beste im Leben eines gläubigen, wiedergeborenen Kind Gottes. Nämlich zu reifen, damit du Jesus Christus immer ähnlicher wirst. Und das betet der Apostel Paulus. Wir dürfen beten für Krankheiten, für Nöte. Ja, wir dürfen, sollen sogar. Aber unser tiefster Wunsch für unsere Geschwister soll sein, damit wir hinwachsen können zur Vollkommenheit Jesu Christi jeden Tag in unserem Leben. Und der Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 10, Philipper 3 lesen wir schon von Vers 9. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern durch die den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Und dann spricht er in Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Paulus, auch dieser große Apostel, er jagt diesem nach, diesem einen Ziel, dass er noch mehr und mehr verwandelt werden kann in der Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Gott möchte, dass unser Herz und unser Verstand zutiefst christlicher wird, weil wir sind noch nicht vollkommen, weil wir sind noch nicht bei ihm, damit wir durch seine Liebe wachsen und verstehen, dass es nur um Jesus Christus und schlussendlich ja, um seine Herrlichkeit geht. Es geht nur um ihn. Unser ganzer Fokus soll auf die Ewigkeit, auf die lebendige Hoffnung ausgerichtet sein. Unser Leben soll jeden Tag geschmückt sein, für unseren Bräutigam zu begegnen. Jeden Tag. Ich weiß noch, wo ich Hochzeit haben durfte. Meine Braut hat sich so schön geschmückt, um mir zu gefallen. Das war so ein besonderer Tag. Sind wir auch so geschmückt, damit wir wissen, Jesus Christus, er steht vor der Tür. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute geschmückt sein, um ihm zu begegnen. Das ist das tiefe Verlangen des Paulus in seinem Gebet. Damit wir scharf sehen, damit wir das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen. All den Müll in deinem, in meinem Leben, wo Gott nicht ehrt. Tu ihn weg zum Kreuz auf den Altar. Alles andere verherrlicht Gott nicht. Und es ist wie eine Beziehung. Eine gute Ehe ist kein Stillstand. Also ich hoffe es so mängs nicht. Man lernt das andere besser kennen über die Jahre. Man wächst zusammen. Und das, was wirklich verbindet, ist echte, tiefe Liebe. Und Johannes 14, Vers 21 sagt Jesus, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist der, der mich liebt. Und das ist wie eine Aufwärtsspirale in diesem Vers. Wer aber mich liebt, der wird wiederum von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wie herrlich dieser Vers aus Johannes 14, Vers 21. Wer mich liebt, den liebt mein Vater. Und ich werde ihm dies offenbaren, um was es geht, um das Wesentliche, um das Beste in meinem Leben, nämlich Jesus Christus und Jesus allein. Und da kommt das Endresultat, und so komme ich langsam zum Schluss, und das ist der Vers 11. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit. Oder es gibt andere Übersetzungen, erfüllt mit der Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Helligkeit und zum Lobpreis Gottes. Also hier im Vers 11 betet Paulus für eine reife Frucht, die im Leben des Christen entsteht, wenn sie in der Liebe wächst. Aus der Liebe Jesu Christi entsteht Frucht für die Ewigkeit. Für Zeit und Ewigkeit. Gute Früchte entstehen aus der Errettung. Und da kommt uns natürlich Galater 5, Vers 22 in den Sinn, die Frucht des Geistes. Und das ist wie eine schöne Goldkette mit vielen Früchten. Die Frucht des Geistes und sie beginnt mit Liebe, Freude, Sanftmut und so weiter und so weiter. Die Frucht des Geistes. Und das ist die Frucht, die Gott in meinem Leben, in deinem Leben sehen möchte. Und diese Frucht ehrt Gott und er allein. Und das ist das Resultat von der Umgestaltung der Erretteten, die bewirkt wird von unserem Herrn durch sein mächtiges Wirken, durch seinen Heiligen Geist. Wir wollen wirklich Gott ehren in unserem Leben. Und wir wollen das tun mit Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus. Und vielleicht die Frage an dir, wie liest du die Bibel jeden Tag? Ich hoffe, du liest sie jeden Tag. Liest du sie aus Routine? Oder liest du sie wirklich aus Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus? Weil ich möchte noch mehr Erkenntnis. Ich möchte meinen Vater im Himmel noch mehr erkennen. Ich möchte sein Wesen erkennen. Ich möchte wachsen im Glauben. Ich möchte ganz geschmückt sein, wenn unser Herr wiederkommt. Beten wir, dass Gott unser Leben verändert, in unserem Leben, damit wir im Glauben wachsen können und viel Frucht entstehen kann zu seiner Ehre. Wir wünschen euch Gnade und Frieden. So ist es auch mein Gebet für euch, liebe Geschwister, dass ihr als Gemeinde hier in Bern wachsen dürft in der Liebe zu Christus hin, in der Liebe zum Gebet, mit Leidenschaft füreinander einsteht, mit Leidenschaft füreinander betet, in Liebe einander verträgt und erträgt, damit jedes einzelne von euch zu einer reifen Frucht sein kann, bis der Herr wiederkommt oder bis wir von dieser Erde Abschied nehmen müssen. Und dies alles zur Ehre Gottes. Und liebe Geschwister, ich wünsche euch von Herzen Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und wir können nur staunen und wollen dir loben und dir alle Ehre geben. Danke, dass du an unsere Stelle gekommen bist und du hast die volle Erlösung vollbracht dort am Kreuz auf Golgatha. Danke, Herr Jesus Christus, für diesen wunderbaren Brief, für dieses Gebet, für diesen Wunsch. Danke, Herr Jesus, dass du uns immer wieder Gnade und Frieden schenkst in unserem Herzen. Danke, dass du uns bewahren willst, bis wir bei dir sein werden in alle Ewigkeit. Dass wir noch mehr und mehr wachsen dürfen in der Liebe, in aller Erkenntnis, worauf es ankommt, was das Beste ist für mich, was das Beste ist für die Gemeinde. Dass wir scharf sehen können, trotz aller Nöte, trotz Bedrängnis, dass wir aber abstützen dürfen auf dein Wort. Dass wir wachsen dürfen, dass wir zu einer reifen Frucht werden dürfen, zu deiner Ehre. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass durch dein Opfer wir Heilige sind vor Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass wir deine Kinder sein dürfen. So segne du die ganze Gemeinde hier in Bern. Du weißt, was jedes braucht, was jedes nötig hat. Segne du jedes Geschwister, auch die vielleicht heute nicht da sind, segne du die verlorenen Geschwister, vielleicht Kinder, Ehepartner, Ehepartnerinnen, die nicht auf den Weg sind, unseren Gliedern her. Segne du sie, rufe du, zieh du sie her zu dir. Segne du die Kinder, segne du die Schwachen, die Gebrechlichen, segne du die Mutlosen, die Angefochtenen. Wir bitten dich, weil du allein, du wirst es machen. Und wir freuen uns, dich bald wissen zu dürfen, dass du bald wiederkommst, weil du kommst bald wieder. Danke, Herr Jesus, dass du in uns wohnst. Amen.